Ja, ihr Lieben, wir kommen von Ostern und ich weiß nicht, was ihr da so alles vor Ostern gemacht habt an Vorbereitung. Wir haben zum Beispiel Osterkresse gepflanzt. Also die Kinder haben diese kleine Kressesamen genommen und sie ein bisschen ausgesät, die haben sie gegossen und ja, da ist dann Kresse entsprungen. Und als wir halt am nächsten Tag uns das angeschaut haben, nach der ersten Gießung, konnten wir schon so die ersten kleinen Keimlinge sehen. Also es war irgendwie schon recht beeindruckend. So nach einem Tag sieht man da schon so ein paar Millimeter, die da hervorsprießen. Die Kinder waren außer sich, oh, können wir das schon essen? Nein, konnten sie noch nicht. Aber sie waren begeistert. Ich war begeistert, weil das ist irgendwie so ein kleines Wunder, dass da irgendwas hervorsprießt, so einen kleinen Keim. Und das war nicht das erste Mal, dass wir was gepflanzt haben. Und zwar hatte ich auch einmal einen Apfel gegessen und da war schon ein Keimling drin. Also da war ein Apfelkern und der hat schon gekeimt. Und da habe ich mich im Internet erkundigt, wie pflanzt man überhaupt einen Apfelbaum ein, denn ich habe jetzt nicht so unbedingt den grünen Daumen. Und ja, hab's geschafft, den heranzuziehen sozusagen. Und der ist jetzt, seit 1,5 Jahren wächst er bei uns im Blumentopf und ist jetzt 60 Zentimeter hoch. Und jetzt nach dem Winter, ja, nachdem die Blätter abgefallen sind, kommen jetzt aber die ersten Knospen. Und auch einen Avocadobaum haben wir gepflanzt seit letztem Jahr. Ein Avocadobaum aus so einem großen, dicken Kern, der bricht plötzlich auf und da kommt dann ein Ast raus. Irgendwie großartig. Für mich irgendwie ein Wunder. Mich beeindruckt das sowas, dass die Natur, dass Gott so etwas hervorbringt. Aus so einem kleinen Kern oder aus einem kleinen Samen kommt plötzlich was hervor. Es wächst was. Es ist beeindruckend und überwältigend. Und nach Jesu Auferstehung zeigte sich Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern. Und es gab verschiedene Begebenheiten, die Bibel bezeugt, wie er seinen Jüngern begegnet ist. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3 steht, dass Jesus seinen Jüngern vom Reich Gottes erzählte. Das kommende Reich Gottes ist sozusagen die Kernbotschaft Jesu gewesen. Und in den nächsten Wochen, also jetzt hier bei uns, in den nächsten Wochen werden wir mehrere Gleichnisse durchgehen, wie man das Reich Gottes bzw. das Himmelreich sich vorstellen kann oder wie es vorzustellen ist. Und eins davon hat mit einem Samen zu tun, aus dem ein Baum hervorgeht. Und ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, das Kapitel 13, die Verse 31 bis 33 vor. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einem halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Also wir haben hier zwei Gleichnisse vorliegen, die das Himmelreich beschreiben. Und Jesus spricht im ersten Gleichnis, das Himmelreich gleicht oder es sei ein, ja, wie ein Senfkorn, eigentlich noch viel mehr. Es ist nämlich das ganze Geschehen, nicht nur der Senfkorn an sich, sondern was daraus auch entsteht. Das ist das Himmelreich. Also hier wird ein Wunder beschrieben, wie es aus einem winzig kleinen Samen ein großer Baum wird. Und im zweiten Gleichnis wird das Himmelreich mit einem Sauerteig verglichen. Diese geringe Masse wird einer größeren hinzugefügt und dann vollzieht sich eine Wandlung. Denn der ganze Teig wird durchsäuert. Das sind zwei einfache Bilder, die Jesus hier nutzt, um seinen Hörern das Himmelreich zu verdeutlichen, zu beschreiben. Wie ist es eigentlich? Und weil die Bilder so einfach sind, weil sie so nachvollziehbar sind, kann jeder zunächst sagen, ja, habe ich verstanden. Das ist ganz einfach. Selbst Kinder können ja dazu sagen. Ja, das ist so. Demnach kann jeder über solche Bilder eine ungefähre Ahnung davon bekommen, was im Eigentlichen gemeint ist. Nur muss man sagen, bleibt es eher eine Ahnung, wenn man das Gleichnis nicht deutet. Ohne eine Deutung wird es zu keiner richtigen Erkenntnis kommen. Man muss also darüber nachdenken, was damit eigentlich gemeint ist, wie das im wirklichen Leben aussieht und was das für mich überhaupt ganz praktisch bedeutet. Was heißt denn das eigentlich? Wer ist der Mann, der den Samen überhaupt pflanzt oder die Frau, die den Sauerteig untermengt? Wer oder was ist der Samen? Wie wächst der Baum? Wer sind die Vögel, die in dem Baum nisten? Wer oder was ist der Sauerteig? Und wer oder was ist das Mehl? Wie geschieht die Durchsäuerung? Was ist eigentlich mit Himmelreich gemeint? Das ist einfach ein Begriff, das steht in der Bibel. Was heißt denn das eigentlich? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, wenn man das Gleichnis deuten will. Man könnte ja jetzt entgegenbringen, dass das ja ganz eindeutig sei. Aber ist es wirklich für jeden klar und eindeutig, wenn man so ein Bild einfach nutzt? Selbst seinen Jüngern hat Jesus die Gleichnisse nochmal deuten müssen, weil sie es nicht verstanden haben. Seinen engsten Vertrauten, die mit ihm ständig unterwegs waren, haben es letztendlich nicht verstanden oder nicht alles verstanden und mussten nochmal nachfragen. Und Jesus musste ihnen das Gleichnis deuten. Er musste ihnen sagen, was es heißt. Und man beschäftigt sich mit so vielen Dingen, privat, hier in der Gemeinde. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man die Sachen gar nicht mehr so wirklich hinterfragt. Wo man einfach das hinnimmt. Das ist so einfach. Man glaubt, man hätte es verstanden, weil man es einfach gehört hat. Oder weil man es gesehen hat. Und das Ganze fliegt dann auf, wenn jemand kommt und nachfragt. Und Kinder sind da ganz große Spezialisten. Sie fragen viele Dinge nach und sagen immer, warum? Warum ist das so? Verstehe ich nicht. Warum? Also diese Warum-Fragen haben wahrscheinlich alle Eltern schon mal gehört. Und so ist das auch mit Inhalten der Bibel. Interessierte Menschen, seien es Kinder oder auch Erwachsene, fragen einfach nach, weil sie etwas verstehen wollen. Und wir müssen Rede und Antwort stehen. Und in solchen Situationen merkt man erst, dass man die Dinge, die man glaubt zu wissen, gar nicht in Worte fassen kann. Man ist praktisch sprachlos oder man stammelt sich langsam etwas zusammen, aber man stottert eher und hat Wortfindungsstörungen. Und als ich studiert hatte, hatten wir einen Dozenten, der wollte, dass wir immer ein Exzerpt schreiben, also eine Art Zusammenfassung, einen roten Faden von Aufsätzen, die wir lesen mussten. Die sollten wir einfach aufschreiben, in unseren eigenen Worten. War natürlich eine Heidenarbeit, wenn man irgendwie 200 Seiten lesen muss und daraus ein Exzerpt schreiben muss. Aber das hatte den gleichen Grund, warum wir uns eigentlich auch mit Gleichnissen beschäftigen sollten und sie auslegen sollten. Erst wenn wir wirklich es in unseren eigenen Worten versprachlichen, wenn wir es in eigenen Worten gestalten, haben wir etwas erst verstanden oder nachvollzogen. Wenn wir es einfach nur lesen, dann haben wir nur eine Ahnung von dem, was gemeint ist. Es ist aber keine richtige Erkenntnis, kein richtiges Wissen. Also wer ist nun was und was ist nun wer in diesem Gleichnis? Jesus vergleicht das Himmelreich mit zwei Vorgängen. Also beim Matthäus-Evangelium steht Himmelreich, wundert euch nicht. Es steht in Markus-Evangelium, in Lukas-Evangelium steht Reich Gottes. Also es sind austauschbare Formulierungen, Himmelreich und Reich Gottes. Und im Himmelreich, das Himmelreich ist nicht nur dieser Senfkorn, wie ich eben schon gesagt habe, sondern mehr. Es ist nämlich dieser ganze Vorgang, der im Gleichnis beschrieben wird. Das Himmelreich ist Senfkorn, es ist das Aussehen, es ist das Wachsen, es ist der Baum und das Wohnen der Vögel. All das zusammen ist das Himmelreich, nicht nur der Samen. Auch beim zweiten Gleichnis ist das Reich Gottes nicht nur der Sauerteig, sondern alles in diesem Gleichnis. In jedem Gleichnis kommt jeweils eine Person vor. Einmal ein Mensch, also ist vielleicht ein Mann, vielleicht eine Frau, man weiß es nicht. Und beim zweiten Gleichnis auf jeden Fall eine Frau. Jesus war so freundlich und hat ein Gleichnis kurz vorher im gleichen Kapitel ausgelegt. Also wenn man sich das ganze Kapitel 13 im Matthäusevangelium anguckt, dann wird man sehen, das ist eine ganze Anreihung von Gleichnissen, die das Himmelreich beschreiben, also das Reich Gottes. Und eins davon, eigentlich zwei, aber das vorher, legt er aus und gibt uns eine Spur davon, wer eigentlich dieser Mensch und diese Frau sein können. Es ist der Menschensohn, also der Mensch und die Frau ist der Menschensohn. So steht es da. Der Menschensohn ist eine Bezeichnung, die Jesus für sich selbst so in Anspruch nimmt. Es ist eigentlich eine alttestamentliche Figur, eine Gestalt, eine übermenschlich-himmlische Gestalt. Und im Alten Testament wird beschrieben, wie diese Gestalt, also dieser Menschensohn, die Weltherrschaft von Gott übertragen bekommt. Wie diese Herrschaft anbricht und wie sie aussieht, wurde von den Menschen damals unterschiedlich gesehen. Man hatte unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie das Aussehen so hat. Man hat sich das unterschiedlich ausgemalt. Jesus ist aber dieser Menschensohn. Er sagt, ich bin es also, der diesen Samen pflanzt. Und Jesus, der Menschensohn, der hat die Herrschaft von Gott bekommen. Er ist also derjenige, der das Himmelreich bzw. das Reich Gottes regiert. So, viele haben sich natürlich vorgestellt, wenn das passiert, wenn das Reich Gottes kommt, dann ist es einfach da, so bäm, es ist da. Einfach, plötzlich ist alles verändert. Und Jesus hingegen behauptet etwas anderes. Es fängt ganz klein an. Er vergleicht es mit einem Senfkorn. Wenn man ganz genau sein will, dann ist das Senfkorn in Wirklichkeit nicht der kleinste Samen, so biologisch gesehen. Aber im Orient war das eine Redensart. Es war der Begriff für klein, so super klein. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. So klein ist so ein Senfkorn. Die Juden sprachen zum Beispiel von einem Blutstropfen klein wie ein Senfkorn. Also wenn da nur so ein ganz kleiner Pieker irgendwie im Finger war, ein ganz mini kleiner Tropfen, dann war das ein Senfkorntropfen Blut. Oder wenn man das Gesetz geringfügig übertreten hat, hieß es, sein Vergehen sei nur klein wie ein Senfkorn. Also eher so eine Lapidalie. Und in Palästina wuchs so ein Korn zu einer beachtlichen Größe heran. Aus so einem kleinen Kern wuchs ein ungefähr 4 Meter großer Baum. 4 Meter ist das immer unglaublich, dass aus so etwas Kleinem etwas Riesiges wächst. Und das ist nicht so wie meine Osterkresse, die wir gepflanzt haben als Familie. Das sind ja ist auch kleine Samen, aber das sind ja immer nur ein paar Zentimeter, die hochwachsen, nicht 4 Meter. Nun haben wir auch das Bild vom Sauerteig. In einem Sauerteig sind verschiedene Bakterienkulturen drin, die eine Gärung verursachen. Und durch Gärung entstehen halt Gase. Und das Wunderbare dabei ist, dass diese Gase, diesen Teig, diese Masse auflockern, schön fluffig machen. Und ja, dass sie auch den Geschmack des Teiges verändern. Er wird angenehmer. Jesus, der Menschensohn, sät also diesen Samen aus, diesen Senfkorn. Dieser Jesus mengt ein bisschen Sauerteig unter eine große Menge von Mehl. Und die Pointe dieser Gleichnisse ist eigentlich klar. Das Himmelreich ist zunächst denkbar klein, doch es wird größer und größer und mehr und niemand weiß, wie es eigentlich letztendlich endet, also wie groß und wie viel es sein wird. Im Orient überhaupt und damit auch im Alten Testament ist das Bild vom mächtigen Reich, das dargestellt ist als Baum, allgemein üblich. Und dahingegen wird der Sauerteig als Bild eigentlich immer für negative Veränderung gebraucht. Also wir haben hier einmal ein etwas positives Bild und einmal ein bisschen negatives Bild. Nur, ich will jetzt nicht sagen, dass das Reich Gottes hier negativ ist, sondern Jesus versucht hier etwas uns deutlich zu machen, beziehungsweise er versucht vielleicht auch so ein bisschen provokant die Leute ein bisschen anzuregen, Leute, das, was ich eigentlich hier sage, das wird vielleicht bei euch aufstoßen. Das ist wie Sauerteig, aber es ist Reich Gottes. Es ist eigentlich gut. Es macht das Brot lecker. Wofür stehen der Samen und der Sauerteig? Auch da gibt uns das Gleichnis vorher eine Hilfe, das Jesus ausgelegt hat im Kapitel 13. Nämlich diese Dinge symbolisieren das Wort von dem Reich. Also das ist nämlich die zentrale Message Jesu gewesen, das Reich Gottes kommt. Und dieses Reich Gottes ist nahe. Wenn Jesus vom Reich Gottes bzw. vom Himmelreich gesprochen hat, dann will er sagen, dass Gott nun eingreifen wird. Gott wird wirken, er wird handeln, er wird etwas machen. Und dieses Wirken, Handeln und Machen ist nichts, was in einer entfernten Zukunft liegt, sondern was auch im Hier und Jetzt passiert. Deutlich wird das, wenn Jesus sagt, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das bedeutet, wenn Gott in mein Leben eingreift, dann ist seine Herrschaft in meinem Leben präsent. Wenn Gott eingreift, dann verändert sich die Situation, dann verändert sich mein Leben und dann verändert sich auch meine Umgebung oder wie ich meine Umgebung sehe. Es hat also eine Veränderung stattgefunden, so wie wenn Sauerteig den ganzen Teig verändert. So wie wenn aus einem kleinen Samen ein großer Baum hervorgeht. So fängt auch die Botschaft Jesu klein an. Die Botschaft von einem liebenden Gott, der will, dass ich in sein Reich komme, unter seine Herrschaft gerate. Der will das, weil wir eigentlich, wenn wir nicht unter seiner Herrschaft stehen, unter der Herrschaft des Todes stehen. Wenn wir nicht bei Gott sind, sind wir tot. Aber wenn wir unter seiner Herrschaft stehen, also wenn wir das Reich Gottes, wenn das Reich Gottes in unser Leben präsent ist, dann erwächst daraus auch etwas Großes. Oder man könnte auch sagen, ein Meer. So wie ein Baum oder eine große Menge durchsäuert wird. Das fängt erstmal klein an. Und zwar, ich muss es erstmal hören. Das ist vielleicht hier oben von der Kanzel oder wenn ein Freund mir das erstmal erzählt. Das ist erstmal eine Beziehungsgeschichte. Es fängt ganz klein an, diese Veränderung. Ich höre etwas nur und nehme es auf und nehme es an. Das heißt also, Reich Gottes wird immer größer und immer mehr, so wie das Bild auch beschreibt. Man könnte aber auch die Begrifflichkeit Reich Gottes mal austauschen durch einen anderen Begriff. Und zwar Leben. Ich habe ein Buch gelesen von Klaus Hager. Der hat ein Buch geschrieben über das Vaterunser, was Jesus lehrte, hieß das. Und da hat er verschiedene Stellen verglichen und kam zum Schluss, dass die Wörter Reich, also das Reich Gottes, und Leben austauschbar sind. Wenn Jesus vom Hineingehen in das Reich spricht, meint Hineingehen in das Leben das Gleiche. Wenn er vom Reich erben redet, dann meint das Leben erben das Gleiche. Und es gibt noch mehr Stellen. Er hat ganz viele untersucht und kam einfach zu diesem Schluss, es ist austauschbar. Für uns ist nun wichtig, dass Leben immer mehr wird. Vielleicht ist das noch viel, viel attraktiver Begriff als Reich Gottes, weil das so mit Herrschaft zu tun hat und wir in unserer westlichen Welt haben da so ein bisschen negative Assoziationen, wenn wir über Herrschaft reden. Wenn wir über Leben reden, ist das anders. Wenn Gott in meinem Leben wirkt, dann bedeutet das, dass ich Leben von ihm bekomme. Leben wird mehr und mehr. Leben wird größer und größer. Und der Tod ist nicht mehr da. Wie äußert sich das denn? Wie erkennt man das Leben bzw. Reich Gottes, dass Gottes Herrschaft auch wächst, dass er Leben schenkt? Nun einmal wird es ganz konkret bei mir selber sichtbar. Der Glaube verwandelt das Leben des Einzelnen. Da, wo vorher etwas Schlechtes gewesen ist, wo Hass, wo Geiz und so weiter regiert hat in meinem Leben, da werde ich verwandelt. Da, wo Sünde gewesen ist, das wird weggetan. Da verwandelt Jesus das alles zum Guten. Es wird für mich zum Leben dienen. Aber auch auf der gesellschaftlichen und sozialen Ebene hat es eine verwandelnde Kraft. Die Stellung der Frau wurde immer mehr angehoben. Also wenn wir jetzt mal man kann ja immer noch darüber klagen, wie die Stellung der Frau ist heutzutage, ne? Aber wenn wir mal wirklich zurückgucken, vor 2000 Jahren, was hat da eine Frau bedeutet? Da war sie im Grunde genommen nichts wert. Sie hatte keinen Respekt. Sie war Nutzgegenstand. Ja, sind wir mal ehrlich. Heute kann immer noch darüber klagen, dass einige Männer sie vielleicht nicht respektieren und dass sie sie immer noch als Nutzgegenstand. Aber insgesamt ist die Stellung der Frau doch angehoben worden. Die Haltung zu Schwachen und Kranken hat sich geändert. Früher hat man sich über diese eher geärgert. Man hat sie verachtet. Man hat sie als lästig empfunden. Oder krank geborene Kinder wurden ausgesetzt oder getötet. Heute achtet man ihre Würde. Sie haben Menschenwürde. Wir haben hier gegenüber ein Behindertenheim, wo die behinderten Menschen gepflegt werden, wo sie würdevoll behandelt werden, wo man angemessen sie fördert. Ja, man kann jetzt immer noch drum klagen. Ja, ja, das ist noch nicht alles perfekt. Aber der Baum wächst ja noch. Der Teig ist noch am Gehen. Das endgültige Ergebnis steht nämlich ja noch aus. Dieses Gleichnis sagt ja, es fängt was an und irgendwann ist es vollendet. Eine Senfkorn-große Frage, die ich noch stellen mag, ist, wie wächst denn dieser Baum ganz praktisch? Wie geht der Teig überhaupt auf? Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, hat er auch immer einen ethischen Anspruch an seine Hörer, also auch an mich, den ich ihn höre aus der Bibel. Einen ethischen Anspruch. Für Jesus geht es nicht nur darum, dass wir einfach nur empfangen oder Empfänger des Lebens sind, sondern wir sollen auch etwas tun. Wir sind auch Geber dieses Lebens. Wenn wir unter Gottes Herrschaft stehen, dann sollen wir uns auch so verhalten. Wir sollen seine Gebote halten. Wir sollen seine Maßstäbe auch leben, die er uns gegeben hat. Konkret bedeutet das, dass wir aufgefordert sind, auch anderen Menschen Jesu Botschaft zu sagen. Also nur seine Botschaft aufzunehmen und für mich dieses Leben, was diese Botschaft bringt, in Anspruch zu nehmen, das reicht nicht. Jesus sagt, wenn du dieses Leben auch empfangen möchtest, dann geh mit dieser Botschaft auch zu anderen Menschen, damit sie auch Leben empfangen. Und das haben wir ja auch letztes Jahr geübt. Wir hatten letztes Jahr das Seminar 42 Tage. 42 Tage Leben für meine Freunde. Und auch dieses Jahr werden wir missional oder evangelistisch unterwegs sein. Das Buscafé ist wieder da. Wir werden einen Hugo-Gottesdienst haben, also einen evangelistischen Gottesdienst, wo wir unsere Freunde und Bekannten einladen können. Oder da, wo das Leben von Menschen gefährdet ist, müssen wir auch handeln. Wir können es nicht einfach zulassen und zuschauen, wenn böse Dinge in der Welt so passieren. In Deutschland, in Ingolstadt, vor unserer Haustür. Wenn ein Kind in Afrika versklavt wird, wenn es verkauft wird, dann müssen wir etwas dagegen tun. Man kann auch ohne da selbst hinzufahren, kann man Organisationen unterstützen, die Menschenhandel bekämpfen. Oder auch hier vor Ort, wenn mein Klassenkamerad, wenn mein Kollege, wenn der nicht gut behandelt wird, wenn er gemobbt wird, wenn er beleidigt wird, dann sollte ich doch als Christ aufstehen und das Unrecht anprangern. Seine Würde wird angetastet, sein Leben wird ja im Grunde genommen herabgesetzt und eigentlich soll das Leben eigentlich gefördert werden. Das geht nicht. Also ich muss ja gegen diese Erniedrigung und diese Beleidigung aufstehen. Menschen haben Würde und das muss einfach geschützt werden. Gott will Leben schützen und wachsen lassen. Und er nutzt uns auch als seine Boten. Das muss uns ganz klar werden. Wenn wir dieses Bild von einem Baum des Lebens bejahen, wenn wir die Welt mit der Botschaft Gottes durchsäuern wollen, dann liegt es auch an uns, Gottes Willen auszuüben. Wenn wir den Willen Gottes tun, dann passiert genau das, was die Bilder beschreiben. Das Reich Gottes wächst, wie ein großer Baum aus einem kleinen Senfkorn erwächst. So wie eine große Menge Teig durchsäuert wird, beziehungsweise aufgeht, weil ein kleines bisschen hinzugefügt worden ist. Und ich will da jetzt auch nicht noch weitere Beispiele weitergeben, weil Das Leben gibt Beispiele genug. Und ich will euch die Gelegenheit geben, dass ihr einmal kundtut, wo hat euch denn Gott Leben geschenkt? Wo hat er sein Wirken gezeigt in eurem Leben oder wo ihr es beobachtet habt bei anderen Menschen? Wo hat er Leben geschützt durch euch? Gebt mal eine Minute in euch und dann würde ich mich freuen, wenn zwei oder drei Leute den Mut haben, nach vorne zu kommen und davon mal zu erzählen.